Sehr geehrte Damen und Herren, Exzellenzen, liebe Rednerinnen und Redner des heutigen Abends. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Veranstaltung Deutschlands Muslime und europäischer Islam. In der Rede des Bundespräsidenten Christian Wulff zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit sagte dieser, dass auch der Islam inzwischen zu Deutschland gehört. Gemessen an den Reaktionen stach Wulff mit dieser Bemerkung offensichtlich in ein Wespennest. Warum ist das so? Was war das Außergewöhnliche an dieser Aussage? Und worum geht es eigentlich, wenn in den Debatten, die daraufhin entbrannten, von den Muslimen oder pauschal von den Migranten die Rede ist? Es geht vor allem um Ab- und Ausgrenzung. Entscheidend ist dabei nicht so sehr, dass das Wort Islam oder Muslim eine allgemeine Bezeichnung ist und den verschiedenen Facetten des Islams nicht gerecht wird. Um sich in einer Gesellschaft orientieren zu können, bedarf es allgemeiner Bezeichnungen. Auch das Wort Atheist ist in diesem Sinne allgemein. Aber wenn wir jemanden in Europa als Atheisten bezeichnen, implizieren wir nicht automatisch, dass er mit uns Europäern nichts zu tun hat, deren Kultur ja immer wieder als angeblich jüdisch-christlich definiert wird. Wie kommt es aber dann dazu, dass in Deutschland und anderen Teilen Europas mit der Bezeichnung Muslime Menschen bezeichnet werden, die damit als der eigenen Gesellschaft nicht zugehörig markiert werden sollen? Ein erster Schritt zur Beantwortung der Frage leitet sich aus der Analyse des 11. September 2001 ab, der die Abgrenzungstendenzen des sogenannten Westens zur islamischen Welt verschärft hat. Denn letztlich handelte es sich bei dem Anschlag um die Tat einer kleinen Gruppe von Menschen, selbst wenn die Hintermänner dazugezählt werden. Aufgrund der Aufmerksamkeitslogik der Medien, und so war der Anschlag hier auch geplant, diente er aber dazu, die Abgrenzung zwischen islamischer und westlicher Welt zu generalisieren. So lassen sich eine Reihe von Beispielen auffinden, die besonders medientauglich sind, von Zwangsheirat bis Ehrenmord, in denen sich scheinbar eine grundsätzliche Differenz zu den westlichen Gesellschaften manifestiert. Diese Differenz wird auf der Grundlage zweier sich scheinbar gegenüberstehender und unvereinbarer Wertesysteme verfestigt und durch die Benennung von wir und sie, die anderen, von den Deutschen und den Muslimen stetig verstärkt. Sprache ist Macht und Bezeichnungen und Begriffe konstruieren unsere Lebenswelt. Die ablehnende Haltung gegenüber Muslimen oder als solchen Markierten hat Konsequenzen für die Betroffenen, die mit Ausgrenzung und Diskriminierung konfrontiert sind. Eine daraus folgende Selbst- und Fremdethnisierung ist nur wenig verwunderlich. Trotzdem reicht dies nicht aus, um die gestellte Frage zu beantworten. So ließe sich ja auch zum Beispiel eine ganz andere Grenzlinie in unserer Gesellschaft ziehen. Gibt es nicht unter den Wirtschaftsführern dieses Landes Personen, die Dioxin, Futtermittel beimischen? Werden nicht von Finanzjongleuren Milliarden von Euro kleinen Leuten aus der Tasche gezogen, um sie in spekulativen Finanzgeschäften zu verbrennen? Wurden die Finanzämter nicht um Milliardenbeträge durch Angehörige der Finanz- und Wirtschaftselite betrogen? Ließe sich also nicht eine Führungsschicht konstruieren, die die Asozialen heißen könnte und sich ganz offensichtlich nicht an den Werten des jüdisch-christlichen Abendlandes orientiert. Sie leben in einer Parallelgesellschaft, sie frühstücken in Frankfurt, essen in London zum Mittag, um anschließend in New York ihr Abendessen zu sich zu nehmen. Ihr Geld haben sie in verschiedenen Teilen der Welt angelegt. Sie besitzen Villen am Mittelmeer und in Florida. Sie haben Freunde und Kollegen in Shanghai und Dubai. Sie leben also nur zum Teil in unserer Gesellschaft. Sie haben ihren 11. September im September 2008 erlebt, dem Zusammenbruch von Lehman Brothers. Und doch findet bei dieser Gruppe eine Generalisierung von den Einzelfällen auf die Gesamtklasse und damit ihre Ausgrenzung aus der Gesellschaft nicht statt. Und mit gutem Grund. Es gibt Gerichte, die die Übeltäter verfolgen. Es gibt Medien, die sie an die Pranger stellen. Kurzum, die demokratische Gesellschaft vertraut in diesem Fall auf ihre Institutionen. Sie weiß darum, dass es in einer pluralen Gesellschaft, die global aufgestellt ist, Menschen unterschiedliche Lebensentwürfe besitzen müssen, dass die Führungsebene einer internationalen Firma auch global unterwegs sein muss und sich auch ein Stück weit heimisch fühlen muss, jenseits traditioneller Grenzen. Die entscheidende Frage lautet also, warum gesteht diese plurale Gesellschaft ihren muslimischen Mitbürgern diese Freiheit der Lebensentwürfe nicht zu? Die Fiktion eines homogenen Wir mag in Zeiten globaler Verflechtungen und sich schnell verändernden Lebenswirklichkeiten und Straßenbildern Sicherheit suggerieren. Die zugrunde liegende organische Vorstellung von Kultur und Gemeinschaft blendet gleichermaßen soziale Ungleichheiten und Privilegien aus. Den Fragen und Debatten, die um diese Problematik kreisen, möchten wir uns heute Abend widmen. Ich möchte mich dafür ganz herzlich bei der Allianz Kulturstiftung, speziell Michael Toss und dem Berliner Künstlerprogramm, vertreten hier durch Katharina Nabutowicz, für die Unterstützung und produktive Kooperation bedanken. Die Gestaltung der Einwanderungsgesellschaft und Fragen der Diversität sind fortdauerndes Thema für das Haus der Kulturen der Welt. Denen es sich seit seiner Gründung vor nunmehr 21 Jahren regelmäßig widmet. Ich darf daher die Gelegenheit nutzen, Sie auf unsere neue Bucherscheinung aufmerksam zu machen. Sie finden Flyer dieser Art vorne an der Auslage. Das Buch wird im Mai erscheinen unter dem Titel Multikultur 2.0 – Willkommen in der Einwanderungsgesellschaft. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen interessanten Abend.